Schnell ein Gedicht zum Geburtstag des Großonkels schreiben, Mona Lisa in einem Video rappen lassen oder einen Podcast komplett ohne SprecherInnen und Studio erstellen. Das alles kann generative künstliche Intelligenz. Vorausgesetzt natürlich, man weiß wie. Auch im öffentlichen Sektor wird schon mit KI gearbeitet, in Projekten aber auch auf Eigeninitiative, weil einzelne Mitarbeitende frei verfügbare KI-Werkzeuge einfach nutzen. Wie diese KI-Kompetenz systematisch und flächendeckend in den Organisationen verankert werden kann, darum geht es heute bei Restart Digital. Ich bin Franziska Walser und bin heute digital verbunden mit meinen beiden Co-Hosts. Das sind Maximilian Kupi, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kompetenzzentrum Öffentliche IT, kurz ÖFIT, mit dem Schwerpunkt Datenanalyse, KI und digitale Verwaltung. Und ebenfalls zugeschaltet ist Nicole Opiella, Politologin und stellvertretende Leiterin des Kompetenzzentrum Öffentliche IT. Hallo Nicole, hallo Max.
Hallo.
Hallo Franziska.
So, wir sprechen heute über den Einsatz von KI und die Frage ist ja, wir sind so mittendrin, ne? Ich habe ja gerade gesagt, es gibt schon Mitarbeitende, die nutzen das, haben sich das Zeug einfach irgendwie runtergeladen, sich einen Account gemacht. Kann man das nicht einfach laufen lassen? In dem Vertrauen darauf, dass es Arbeit abnimmt und das ist Motivation genug?
Ja, das ist eine spannende Frage. Das ist wahrscheinlich auch der Ansatz, den viele jetzt aktuell fahren werden. Und wir argumentieren in unserem Kompetenzframework, dass es eben nicht einfach möglich ist, die Sachen laufen zu lassen, sondern dass es sinnvoll ist, um den effektiven und sicheren Einsatz von generativer KI auch nachhaltig sicherzustellen in der Organisation, eben die Kompetenzen nicht als nices Add-on sozusagen am Schluss zu sehen. Wenn was eingeführt ist, machen wir jetzt noch schnell die Kompetenzen dazu oder schlauen die Mitarbeiterinnen auf, sondern das als essentielle Grundlage dafür zu sehen.
Mhm. Und kannst du es nochmal ein bisschen mehr erklären? Also so Worst Case, wenn jetzt da so eine wilde Nutzung auf eigene Faust erfolgt? Also was könnte da alles schieflaufen?
Genau, Worst Case ist so ein bisschen das, was einem durch den EU-AI-Act drohen kann, wenn man quasi die Lösungen, die Gen-KI-Lösungen nicht so einsetzt, dass sie quasi regulatorischen Maßgaben entsprechen.
Mhm. Und da gibt es so Risikoklassen, ja, ne? Da wird unterteilt,
es gibt Risikoklassen,
ich nutze das zum Beispiel für medizinische Zwecke, ich nutze es, um den Weg nach Hause zu finden und das sind unterschiedliche Risikoklassen, ne?
Genau, und dann gibt es aber auch noch die Problematik, dass quasi welche Daten ich damit verwende, jetzt nicht zwangsläufig nur im EU-AI-Act, sondern auch GDPR, wie heißt das auf Deutsch?
Datenschutzgrundverordnung
heißt das auf Deutsch, genau. Dass das da auch noch festgelegt ist. Das heißt, wenn Mitarbeiter jetzt plötzlich anfangen, irgendwelche persönlichen Daten in, ich sag's jetzt mal, ein Chatbot einzugeben, dann wird's auch problematisch. Das heißt, auf jeden Fall ein gewisses Grundverständnis ist auf jeden Fall nötig und eine gewisse Sensibilisierung. Aber wir argumentieren eben, dass es darüber auch hinausgehen muss in der Organisation.
Warum gibt es jetzt dieses Kompetenzframework, was ihr entwickelt habt? Warum muss sich der öffentliche Sektor wirklich spezifisch zu generativer KI positionieren?
Der öffentliche Sektor hat einfach durch seine Aufgaben und durch seine Anwendungsfelder, in denen generative KI zum Einsatz kommen kann, besondere Herausforderungen, weil eben schutzbedürftige Daten verwendet werden oder Entscheidungen getroffen werden, bei denen eben zum Beispiel der EU-AI-Act oder die Datenschutzgrundverordnung zum Tragen kommen und eben sichergestellt werden muss, dass diese Systeme richtig eingesetzt werden und auf der anderen Seite die Systeme auch entsprechend gestaltet werden, dass sie eben möglichst ausschließen, dass sie nicht konform oder dass sie quasi schadensvoll eingesetzt werden sozusagen.
Generative KI hat einfach ein ganz großes Potenzial für den öffentlichen Sektor. Da geht es ja darum, dass ich Inhalte generieren kann, also beispielsweise auch Texte, aber natürlich auch Audio, Video, Bilder oder Codeschnipsel. Aber gerade Text ist ja ein ganz wesentlicher Anwendungsfall für die öffentliche Verwaltung. Das ist sehr textlastig, da müssen Anträge durchgegeben werden. Da wird auch sehr viel an Text produziert, Entscheidungsvorlagen, Beschlüsse, Bescheide werden erstellt. es muss auch dieses Wissen, was ich für diese Vermerke mache, die ich brauche, das muss ich auch erstmal aus verschiedenen Dokumenten mir vielleicht zusammensuchen. Ich muss gucken, wer muss beteiligt werden. Das sind alles so kleine Anwendungsfälle, in denen generative KI mich gut unterstützen kann. Das heißt, dieses Potenzial ist im öffentlichen Sektor unglaublich groß. Und deswegen, ja, wäre es schade, wenn dieses Potenzial dann nicht auch genützt würde. Denn der öffentliche Sektor steht ja gerade aus verschiedenen Richtungen unter Druck. Unter anderem, dass viele Mitarbeitende kurz vor der Rente stehen, also Mitarbeitende auch wegfallen, dass es einfach auch ein großes Arbeitsaufkommen gerade in speziellen Bereichen gibt, wo dann wirklich die Bearbeitungszeiten teilweise sehr lang sind, weil die Mitarbeitenden hier überlastet sind. Und deshalb ist es sinnvoll, da generative KI einzusetzen. Und wenn man Kompetenzen dabei direkt mitdenkt, wenn ich eine Lösung für generative KI einführe, dass ich die Mitarbeitenden und deren Kompetenzen und Schulungen direkt mitdenke, die Mitarbeitenden mitnehme, dann schaffe ich auf Seiten der Mitarbeitenden einfach auch diese Sicherheit, dass sie das anwenden dürfen und wie und dass sie es auch können. Und das ist was ganz anderes als das, was wir am Anfang diskutiert haben. Ich sage einfach mal, hier ist eine Lösung und guckt doch einfach mal, was ihr damit anfangen könnt.
Ja.
Das kann zum Teil auch sinnvoll sein. Man schmeißt so eine Lösung einfach mal in eine Organisation rein und sagt, probiert doch mal aus und guckt mal, wo es nützlich sein kann und was passiert damit. Dann gibt's vielleicht einige, die darauf tatsächlich auch anspringen und genau, dann kann das vielleicht Probleme verursachen, wenn Unternehmensinterner hinterher in irgendwelchen öffentlichen Servern dann landen. Und auf der anderen Seite hat man natürlich die Mitarbeitenden, die dann Angst haben, was falsch zu machen und dann gar nicht damit arbeiten. Mhm. Und dem kann man entgegenwirken, indem man einfach ganz feste Guidelines quasi schafft und eben so ein Kompetenzframework mitdenkt und entwickelt und dadurch den Mitarbeitenden einfach eine Hilfestellung und Sicherheit an die Hand gibt. Wobei, was ich sagen wollte, so kleine Experimentierräume auch total sinnvoll sein können. Einfach um mal zu gucken, jetzt habe ich eine Lösung, aber vielleicht fällt mir ja dann ein, ach, bei meiner täglichen Arbeit in dem und dem Bereich könnte sowas vielleicht auch ganz sinnvoll sein. Ne? Und kann ich das mal ausprobieren und wie kann ich das dann gestalten? Aber erstmal Sicherheit zu schaffen, nicht nur für die Mitarbeitenden, auch für das Unternehmen, dass ich da nicht in datenschutzrechtlich oder in anderer Hinsicht in irgendwelche Schwierigkeiten hineinlaufe.
Ja, yeah. Also so ein Rausholen aus der Grauzone. Aber es ist schön, genau, dass du auch nochmal gesagt hast, wo wirklich die Chancen liegen, weil wir ja jetzt sehr gekommen sind von den Risiken, auch von den juristischen, regulatorischen Risiken. Und es gibt aber eben auch gewaltige Chancen. Welche Einsatzfelder kann man denn da unterscheiden? Also ihr nennt ja in dem Kompetenzframework 3 Stück. Textgenerierung und Kommunikation ist eins davon. Dann Wissensmanagement und Informationserschließung und Interaktion mit BürgerInnen und Fallbearbeitung. Könntet ihr das nochmal aufschlüsseln, dass man sich auch wirklich was drunter vorstellen kann? Also was für Anwendungen sind denn da denkbar? Oder sind vielleicht auch existieren schon, ne? Es gibt ja auch schon Dinge.
Genau, also bei der also wie Nicole vorhin schon gesagt hat, es geht eigentlich grundsätzlich oder so ein bisschen macht der Anwendungsfall Text in der Verwaltung natürlich aktuell am meisten Sinn, weil das einfach die größte Menge an Daten sind, die in Verwaltungen verwendet werden. Wie du gerade gesagt hast, zur Informationserschließung und fürs Wissensmanagement gibt's eben die Möglichkeit, aus Dokumenten, die erstmal als Textdokument per se, so dann spricht da von unstrukturierten Daten, die erstmal unstrukturiert sind, quasi strukturierte Daten rauszuziehen. Also gewisse Informationen, die in einem Fließtext, sage ich mal, beispielsweise vorhanden sind, mithilfe von generativen KI-Modellen, diese Informationen zu extrahieren und dann in weitere Prozess- oder für weitere Entscheidungs- oder Prozessschritte verfügbar zu machen.
Gibt es da ein Beispiel dafür? Ist noch so ein bisschen theoretisch. Also ich glaube, gibt es nicht in Berlin irgendwie was dann aus den parlamentarischen Anfragen,
genau,
so ein Suchmodul für parlamentarische Anfragen gibt es in Berlin, ne?
Genau, das ist sozusagen so eine Mischung zwischen Chatbot und Informationserschließung. Öffentlich verfügbares Beispiel sogar, da kann man als Bürger, Bürgerin in Berlin einfach mal schauen, was in Berlin, Moment, ich muss mal ganz kurz gucken, das geht quasi um Parler war dieses, genau. Und da geht es vor allem um die Hauptausschussvorgänge der Wahlperiode. Also quasi im Prinzip geht's darum, als Bürgerin in Berlin mal zu gucken, was mein Abgeordnetenhaus so entschieden hat. Und dafür wurde ein Chatbot entwickelt, der dann auf die jeweiligen Ausschussvorgänge dieser Wahlperiode zugreifen kann und dann die Fragen der Bürgerinnen, der Bürger, zum Beispiel, was wurde in Sachen Wohnraum oder in Sachen
Parkplätze
oder was auch immer, genau, ja, von Berlin beschlossen. Und dann antwortet der Chatbot auf Basis dieser Daten. Das heißt, er, anders als jetzt vielleicht andere öffentliche verfügbare Chatbots, die nicht auf bestimmte Daten trainiert sind, nutzt er nur die Informationen, die er aus diesen Dokumenten ziehen kann.
Okay.
Man spricht da von sogenannten RAG-Chatbots, also Retrieval Augmented Generation. Das heißt, die ziehen wirklich die Informationen, die sie dann für ihre Antworten nutzen, nur aus einem bestimmten Set an Dokumenten, ja, an Informationen.
Und ich erspare mir das dann eben als Bürgerin, mich durch die ganzen Protokolle zu wühlen von sämtlichen Ausschusssitzungen und so weiter.
Genau,
und krieg, der erschließt es für mich, ne?
Genau, und kriegst quasi so ein bisschen strukturierter aufbereitet, genau. Aber das, was halt wichtig zu wissen ist, ist, dass generative KI oder die Technologie, die hinter generativer KI steckt, auch über Chatbots, das ist so das klassische Beispiel, das einem immer gleich einfällt, aber es geht auch über Chatbots oder kann auch über Chatbots hinausgehen. Und das war das, was ich vorhin meinte. Also quasi generative KI kann auch helfen, eben trotzdem beispielsweise eine Tabelle aus einem Text zu machen. Ne? Das war das, was ich vorhin meinte. Und das ist das, was in Verwaltung und in Verwaltungsprozessen einfach auch sehr, sehr viel Arbeitserleichterung schaffen kann.
Ja. Okay, also sowas wie, gut, ich habe jetzt mehr ein literarisches Beispiel, aber man könnte sagen, mach mir mal eine Tabelle auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Wie oft kommt das Wort Zeit vor und wie ist der Anteil von weiblichen und männlichen Protagonistinnen? Sowas könnte man machen, ne?
Ja, oder deutlich auch komplexer. Also dadurch, dass die Sprachmodelle ja etwas höheres Sprachverständnis haben oder ein höheres Konzeptverständnis als jetzt klassisches einfach nur Wörter zählen zum Beispiel.
Das stimmt, das wäre zu einfach.
Kann man quasi auch so ein bisschen schon mehr Informationen, die man als Leser, als Leserin von einem Text quasi durch sich erschließen rausziehen würde, kann man quasi auch schon mit Hilfe von generativer KI dann rausziehen, ja. Genau.
Also wir haben jetzt gesprochen über Dinge, die es schon gibt.
Mhm.
Was könntet ihr euch denn für zukünftige Anwendungsfelder vorstellen, die ihr euch eben vorstellen könnt, weil ihr euch mit dem Thema intensiv befasst habt, aber die sich so jemand in der Behörde, für den ist es vielleicht noch total utopisch, dass sowas jemals klappen könnte?
Ja, also da wird es natürlich dann auch schnell kritisch und auch so, dass man sich als Gesellschaft generell überlegen muss, was wollen wir eigentlich von unserem Staat?
Ja,
und wie wollen
weil
wir,
nicht alles,
der Staat,
was machbar ist, muss ja auch gemacht,
genau,
werden. Ja.
Genau, weil also da ist gerade zum Beispiel die große Diskussion darum, inwiefern sollten immer Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen der Behörde sozusagen die letzte Entscheidung tragen, letztendlich die Entscheidung, man spricht da von Human Oversight, also quasi menschliche Aufsicht in solchen KI-Prozessen weiterhin behalten. Aber wenn man das jetzt mal beiseite lässt und sagt, es gäbe die Möglichkeit, möglichst fehlerfrei oder möglichst so, dass es möglichst eine geringe Fehlerquote hat, die Prozesse so weitgehend zu automatisieren, dann könnte man ganz utopisch gesprochen davon ausgehen, dass der Großteil der Behördeninteraktionen, die Bürgerinnen haben, theoretisch mit Hilfe von Chatbots automatisiert werden können, weil es geht größtenteils, wie Nicole gesagt hat, um Text, also um Informationsaustausch. Und da kann eben generative KI ziemlich viel.
Ja. Genau, also Text und Daten. Und wir haben ja auch in dem Papier, haben wir das auch nochmal ganz klar gemacht, dass wir uns generative KI-Systeme angucken, die so eine Assistenzfunktion haben oder wo es um eine Teilautomatisierung geht. Das heißt, da sind auch immer noch mitarbeitende Menschen beteiligt. Das nennt man dann Human in the Loop. Also in diesem ganzen Prozess werden zwar Dinge vielleicht vorbereitet, aufbereitet, Texte, natürlich können das auch Daten sein, also tatsächlich Zahlen. Aber letztlich sind dann doch immer Mitarbeitende beteiligt und die treffen die Entscheidungen. Aber klar, gerade wenn es um Prozesse geht, wo beispielsweise Bürgerinnen und Bürger einen Anspruch haben, wo sie Vorteile von haben. Und wenn man dann noch weiterdenkt, das ist ja schon fast utopisch, Wenn wir dann die Registermodernisierung geschafft haben, tatsächlich die Register verknüpft sind und man darauf auch zugreifen kann, dann könnte man sich ja schon denken, keine Ahnung, Elterngeld, dass ich da vielleicht ja doch, muss ich noch sagen, wie lange möchte ich in Elternzeit gehen, aber alles andere, was habe ich denn überhaupt für Ansprüche und was habe ich denn überhaupt verdient, das könnte ja dann alles automatisch passieren und dann könnte ich ja auch von generativer KI einen netten formulierten Bescheid erhalten, dass ich dann einen Anspruch auf Elterngeld habe.
Ja, da hatten wir auch eine eigene Folge dazu, wollte ich an der Stelle mal ergänzen, zur Automatisierung von Verwaltungsverfahren. Und in Österreich wird es schon gemacht, also bei dem, was Kindergeld, glaube ich, Kindergeld ist, genau, die machen das schon. Also so weit weg ist es nicht und wir haben eine ganze Folge dazu, kann man nachhören.
Genau.
Genau, und wenn ich da kurz noch ergänzen darf, Nicole, ich glaube, der große Vorteil von generativer KI versus, sagen wir mal, klassischer Automatisierung mit Hilfe von beispielsweise Eingabeformularen etc., die Bürgerinnen ausfüllen müssen, liegt natürlich darin, dass generative KI natürlich sprachlich mit den Bürgerinnen interagieren kann. Und idealerweise, da gibt es auch schon Beispiele dafür, dass die generative KI, je nachdem, wie gut das zugrunde liegende Sprachmodell ist, sich auch sprachlich so anpassen kann, dass es für die Bürgerinnen und Bürger einfacher wird, die Behördenfachsprache, sage ich mal, zu verstehen und auch dann wirklich da vielleicht zu kommunizieren, was tatsächlich die Bedarfe sind und damit auch zu einer leichteren Verständigung zwischen, sage ich mal, Behördensprech und Bürgerinnensprech.
Ja, also so ein Thema Barrierefreiheit.
Genau. Ja, und nicht nur, und auch fremdsprachlich, also auch Übersetzung ist natürlich auch ein super Anwendungsfall für generative KI. Und genau, wenn ich dem Deutschen vielleicht nicht so mächtig bin, ist das natürlich auch toll, wenn dann dadurch nochmal Hürden abgebaut werden können im Behördenkontakt. Und dieses, dass ich natürlich sprachlich damit interagieren kann, ist natürlich auch für die Verwaltungsmitarbeitenden ganz relevant. Also um damit umgehen zu können mit diesen Tools, muss ich eben nicht in der Lage sein zu programmieren, sondern ich kann halt einfach natürlich sprachlich irgendwelche Eingaben machen, Fragen stellen etc.
Ihr zitiert in eurer Veröffentlichung auch eine Unternehmensbefragung vom Statistischen Bundesamt. Da wird fehlendes Wissen mit 71% als Top-Grund dafür genannt, warum KI in Unternehmen nicht genutzt wird. Das ist jetzt eine Untersuchung, die bezieht sich, wie gesagt, auf Unternehmen. Wenn ihr jetzt schätzen müsstet, wie ist es denn bei der Verwaltung? Ist da der Prozentsatz für fehlendes Wissen ähnlich hoch?
Ich glaube, ja, das lässt sich auf die Verwaltung übertragen, weil das ist das, was natürlich bei dem, was wir gerade, was immer so ein bisschen durchgeklungen ist in dem ganzen Gespräch bis jetzt auch, dass die Verantwortung und das Risiko, das natürlich in der Verwaltung besteht, wenn man solche Systeme einsetzt, um über Bürgerbefinden irgendwie zu entscheiden beispielsweise, ist natürlich gegebenenfalls noch mal höher als im Privatsektor. Ne? Im Privatsektor geht es quasi auch darum, Datenschutz einzuhalten und so weiter, aber der Rechtsanspruch, den ein Bürger gegenüber dem Staat hat, ist natürlich ein ganz anderer und nochmal viel umfänglicher als der, den ein Kunde, eine Kundin gegenüber einem Unternehmen hat. Deswegen glaube ich sogar, dass die Zahlen im öffentlichen Sektor vielleicht sogar eher in der Richtung, also eher höher liegen.
Ja, weil man auch mehr Wissen braucht, sozusagen. Deswegen
weil man mehr Wissen braucht und mehr Unsicherheit hat und mehr sicher gehen muss, dass es auch wirklich alles korrekt und nach rechtlichen Vorschriften funktioniert. Und da werden wir wahrscheinlich jetzt dann gleich noch drauf eingehen. Das kommt halt, braucht nicht nur Wissen bei den Nutzerinnen, sondern eben auch bei den Technikerinnen und bei den Entscheiderinnen.
Ja. Und ihr habt es ja also Kompetenzframework genannt und nicht Wissensframework. Also dieser Kompetenzbegriff ist ja mehr, als was man sich jetzt so unmittelbar vorstellt und was man vielleicht in Fortbildungen vermitteln könnte. Es ist eben mehr als Wissen, ne?
Genau, also Kompetenz, da orientieren wir uns an der OECD, da wird eigentlich gesagt, Kompetenz ermöglicht es, eine Aufgabe oder Aktivität in einem spezifischen Kontext erfolgreich zu erledigen. Also es geht quasi um einen konkreten Nutzen einer Kompetenz für eine bestimmte Aufgabe. Und was das aber bedeutet, ist, dass es eben um über das Wissen hinausgeht, weil um erfolgreich irgendwas bewältigen zu können, brauche ich nicht nur das Wissen, sondern ich muss es auch, dieses Wissen auch anwenden können und ich brauche, und das ist auch im Kontext von generativer KI sehr wichtig, das Mindset dahinter, also die Haltung, um beispielsweise offen, aber kritisch mit solchen Systemen umgehen zu können.
Okay, dann, das heißt, das könnte auch total individuell und charakterabhängig auch sein, oder? Also je nachdem, welcher Mensch da vor einem sitzt, der braucht vielleicht andere Kompetenzfelder, die bei ihm entwickelt werden müssten.
Genau, ja, das kann charakterabhängig sein, wobei da würde ich sagen, gerade im Bereich vom Mindset wird es natürlich dann so ein bisschen auch schwierig, dann zu sagen, so inwiefern können wir das tatsächlich beeinflussen. Mhm. Wir versuchen in unserem Kompetenzframework sozusagen den Idealzustand, was wir sehen und was wir auch aus der Literatur gefunden haben, was wichtig ist. Aber individuell können natürlich bestimmte Bereiche unterausgeprägt sein oder überausgeprägt sein und die muss man dann entsprechend anpassen.
Ja, aber ich kann durch die organisationalen Regeln, auch durch die Organisationskultur, kann ich natürlich diesen Mindset auch ein bisschen beeinflussen. Also beim Mindset geht's ja auch beispielsweise um Offenheit, Experimentierfreude. Das kann ich ja auch ein bisschen vorleben und auch psychologische Sicherheit schaffen, beispielsweise, damit meine Mitarbeitenden dann auch in der Lage sind, vielleicht diese Experimentierfreude auch auszuleben. Auf der anderen Seite kann ich durch die Organisationskultur auch eher dazu beitragen, dass eben vielleicht keine so große Offenheit herrscht. Mhm. Also es ist natürlich schon auch definitiv individuell beeinflusst. Aber durch die organisationalen Regeln und die Organisationskultur, also wie es dann gelebt wird, kann man das durchaus beeinflussen.
Ja, okay. Jetzt ist ja Kompetenzerwerb nichts Neues, ne? Wir leben in einer Welt des lebenslangen Lernens. Mitarbeitende haben vielleicht gerade gelernt, wie man Dinge in die Cloud hochlädt, wie man aus der Cloud arbeitet oder irgendwas. Aber was ist denn grundsätzlich anders an der Einführung der Nutzung von generativer KI im Vergleich zur Einführung, sagen wir mal jetzt, einer neuen Softwarelösung? Es ist ja schon ein ganz anderer Ansatz, oder?
Ja, generative KI auf Basis von großen Sprachmodellen, die, wir sprechen da von offenen Systemen oder die eine offene Nutzung zulassen, also wo ich quasi theoretisch alles damit machen könnte. Da ist natürlich die nötigen Kompetenzen dafür dann auch nur diese Systeme dann entsprechend anzuwenden, deutlich höher als, sage ich mal, in der Software, die mir nur eine Eingabe von bestimmten Informationen ermöglicht und diese auch nur auf eine bestimmte Art verarbeitet.
Mhm. Diese Mensch-Maschine-Interaktion ist auch irgendwie anders, ne? Ich finde, es fühlt sich anders an, dass man irgendwie nicht so klar ist, okay, bist du jetzt der Experte, bin ich der Experte? Also irgendwie fühlt sich's ein bisschen gleichberechtigter an als bei so Sachen, die so eindeutig einfach Werkzeuge zur Arbeit sind.
Genau, also je nachdem, wie frei und offen ich sie nutzen kann, werden dadurch natürlich auch höhere Anforderungen daran gestellt, was ich dann mit den Ergebnissen mache. Also, dass ich auch in der Lage bin, diesen Output, den ich dann da habe, Zusammenfassung, Empfehlung, Klassifizierung, Sonstiges, auch kritisch bewerten zu können und mir auch bewusst zu sein, ja, also auf den ersten Blick kann diese Lösung sehr, sehr viel, aber es gibt halt auch gewisse Grenzen im Umgang mit generativer KI, die mir da bewusst sein müssen. Genau, ich kann das ein bisschen eingrenzen durch solche Racks, wie Max eben schon gesagt hatte. Aber dass zum Beispiel es auch sein kann, dass da irgendwas halluziniert wird, was vielleicht sich eigentlich nicht so ergeben hat aus den Informationen, die zugrunde lagen. Also, dass ich auch in der Lage bin, eben diesen Output damit verantwortungsvoll umzugehen und den auch und die Qualität einschätzen zu können und auch zu wissen, wie kann ich damit umgehen, wo muss ich vielleicht genau hingucken und inwieweit kann mir das tatsächlich weiterhelfen. Also das ist schon eine höhere Anforderung, als wenn ich jetzt ein Programm nutze.
Ja, und muss vielleicht auch anders vermittelt werden dann letztendlich ins Unternehmen, also in die Behörde rein.
Es muss anders vermittelt werden und es muss auch, also darin liegt dann sozusagen die Kehrseite dieser natürlich sprachlichen Interaktion mit solchen Systemen, weil das natürlich erstmal überzeugend klingt oder überzeugend klingen kann, was da rauskommt. Und das heißt, dass die Mitarbeiterinnen dann nicht der Versuchung verfallen, das dann einfach so direkt zu übernehmen und zu sagen, ja, das wird schon passen, die Maschine hat das so gesagt, sondern dass es eben auch ein Bewusstsein dafür gibt, wie kommt denn die Maschine überhaupt zu dem Ergebnis und wie hat vielleicht auch das, was ich vorher mit der Maschine besprochen habe, in dem gleichen Chat beispielsweise, Einfluss darauf eventuell und habe ich vielleicht die Maschine durch meine Eingaben auch in eine bestimmte Richtung gelenkt oder muss ich sie in eine bestimmte Richtung lenken? Man spricht da dann, es gibt da auch so schon Ansätze, die dann quasi von Meta-Thinking sprechen, also nicht mehr quasi von vom ganz konkreten am Anwendungsfall oder an der konkreten Fragestellung, sondern eigentlich mehr, wie gehe ich so eine Fragestellung ganz generell eigentlich an und wie versuche ich in so einem Prozess vielleicht mit einer generativen KI auf eine Lösung zu kommen. Also es wird quasi, die Kompetenzen gehen so ein Stück weit auf eine höhere Ebene vielleicht sogar.
Ja, okay. Klingt anspruchsvoll. Inwieweit kann denn dieses Kompetenzframework dabei helfen? Also als ihr das erarbeitet habt, was habt ihr euch da vorgestellt? Für wen kann es hilfreich sein? Wie kann man es nutzen?
Es richtet sich vor allem an die Personen, die damit befasst sind, zu entscheiden, ob und wie KI eingesetzt wird in der Organisation, und an die Personen, die eben mit dem Kompetenzaufbau in der Organisation befasst sind, um nämlich genau in diesem Zuge dann auch zu überlegen, was für eine Lösung haben wir denn hier? Genau, was hat die beispielsweise für eine Risikoklasse? Was hat die für einen Anwendungsfall? Was soll damit überhaupt gemacht werden können? Was vielleicht auch gerade nicht? Und was bedeutet das dann auch im gleichen Schritt für die Kompetenzen, für die Mitarbeitenden der Organisation? Also es soll so eine Orientierung geben, so eine Hilfestellung, dass einfach da sich einen Überblick zu verschaffen und zu überlegen, wie wollen wir es machen, was braucht es dafür?
Genau, es ist quasi, es geht um einen ganzheitlichen Blick auf dieses Thema. Wenn wir generative KI in der Verwaltung einsetzen wollen, haben wir nämlich eigentlich zwei Stellschrauben, wenn man so sagen will, um den effektiven und sicheren Einsatz sicherzustellen. Einerseits die Gestaltung des Systems und andererseits die Anwendung eines Systems. Und bei der Gestaltung des Systems geht es dann darum, die Entscheiderinnen und die Technikerinnen, die über solche Systeme entscheiden, über den Einsatz entscheiden und den auch dann bereitstellen oder die Systeme implementieren, dass die eben über die ganzen Grenzen, Möglichkeiten Bescheid wissen, wie ich solche Systeme am besten implementieren kann. Und auf der Nutzung des Systems geht es natürlich um die Nutzer und die Nutzerinnen, die dann...
Die auch BürgerInnen sein können am
Ende. Die auch BürgerInnen sein können, wobei wir da so ein bisschen mit unserem Kompetenzframework natürlich uns primär auf die behördeninternen Mitarbeiterinnen, beispielsweise Fachexpertinnen, Sachbearbeiterinnen etc. fokussieren. Weil die Bürgerinnen und Bürger, die werden bestimmt auch, die generative KI-Kompetenzen sind auf der Seite auch zu schulen, aber das geht so ein bisschen über das hinaus, was eine Behörde intern leisten kann, ja, natürlich.
Okay, um das nochmal deutlich zu sagen, es muss nicht in einer Behörde jeder alles können. Also es müssen nicht alle Beamtinnen im gleichen Maß zu KI-Experten werden.
Genau, einfach nur Kompetenzen zu schulen, ganz generell für alle in einer Organisation, macht wenig Sinn, sondern die Kompetenzschulung muss immer mit einer konkreten Gen-KI-Lösung einhergehen.
Also wir wissen, wir haben eine Anwendung und dann an der Anwendung vermitteln wir.
An der Anwendung vermitteln, genau. Und da haben wir unterscheiden auch nochmal also es gibt Basiskompetenzen, da sagen wir, okay, das sind quasi Grundverständnis zu generativer KI und Datenverarbeitung und so weiter. Das ist gut, wenn das alle wissen, auch um das, was wir anfangs besprochen haben, um auch die Potenziale zu sehen in der Organisation. Ne? Dafür brauchst du gewisse Basiskompetenzen. Die haben wir auch aufgeführt in unserem Framework. Aber alles, was über diese Basiskompetenzen hinausgeht, sagen wir, macht nur Sinn, wenn man es mit Blick auf eine spezifische generative KI-Lösung schult. Also wenn ich quasi eine Idee habe, wie soll diese Lösung aussehen ungefähr und von wem soll sie genutzt werden, erst dann macht Sinn, quasi gezielt zu schulen. Weil dann weiß ich, was für ein Freiheitsgrad, also wie offen ist das System gestaltet, was kann der Nutzer, die Nutzerin mit dem System machen, und weiß auch das Risiko, das quasi in diesem Anwendungskontext bestehen kann.
Okay. Kannst du noch einmal die Basiskenntnisse so ausführen, kurz? Also ich nehme an, Datenschutz gehört da dazu, Wissen um Barrierefreiheit, solche Sachen, ne, sind da drin.
Also genau, es geht um, primär geht es darum, quasi erstmal digitale Bedienkompetenz, also sich überhaupt mit digitalen Anwendungen zurechtzufinden. Datenkompetenz, das sind erstmal die ganz grundlegenden Sachen, die unabhängig von generativer KI sind. Und dann die generativen, KI-bezogenen Kompetenzen, da geht es darum, eben zu wissen, was wofür kann ich generative KI einsetzen und wofür gegebenenfalls nicht? Also von Texterstellung, Bildgenerierung, Übersetzung, Transkription und so weiter. Und das Wissen über die Funktionsweise, also wie wird das eigentlich gemacht? Wie funktioniert so ein generatives KI-System ganz generell? Also jetzt nicht im Detail, sondern einfach nur ein Grundverständnis davon zu haben, dass der Output eben auf Basis statistischer Kenntnisse sozusagen aus gewissen Trainingsdaten erzeugt wird.
Und wenn du jetzt, mir leuchtet das total ein, dass es Sinn macht, das am praktischen Beispiel dann zu entwickeln, die einzelnen Kompetenzen. Aber ist es nicht auch ein Stück weit so eine Henne-Ei-Geschichte, dass Leute, die ja gar nicht wissen so richtig, was man damit machen kann, sich dann Sachen ausdenken müssen, mit denen man dann die Kompetenzen schult? Also weißt du, was ich meine? Also wie kommt man überhaupt auf die Anwendungen, ne? Wenn jetzt
genau,
die Kompetenzen
also
noch nicht so flächendeckend da sind?
Genau, also deswegen sagen wir, diese Basiskompetenzen sollen genau diesen Problem vorbeugen, dass wir quasi sagen, dieses gewisse Grundverständnis muss da sein und dann gehen wir quasi von den Basiskompetenzen, die idealerweise möglichst breit geschult werden, um eben die Potenziale auch in der Organisation aufzudecken. Mhm. Wenn es dann darüber hinausgeht, geht es dann quasi in die Entscheiderinnenkompetenzen, die dann konkreter wissen, okay, was sind jetzt beispielsweise die strategischen Voraussetzungen, die Risiken, betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkte und so weiter, um es dann auch konkret in Projekten umsetzen zu können. Die Techniker, die dann die technische Seite betreuen und zum Schluss dann auch die Nutzerinnen, die dann quasi diese Systeme anwenden.
Und jetzt mal also von der Idee dieses Kompetenzframeworks zurück in die Praxis, also diese Basiskompetenzen, wo ihr sagt, das ist so der erste Schritt und die Grundlage, wie weit ist das denn? Also ist da schon der Lernprozess in Gang gekommen in den Behörden?
Teilweise ja, weil in den Basiskompetenzen stecken natürlich auch Digitalkompetenzen ganz allgemein drin und die werden auch schon vermittelt. Inwiefern generative KI-Kompetenzen, also spezifisch auf generative KI und beispielsweise die Nutzungsmöglichkeiten und die Grenzen und so weiter, da ist es vermutlich, wir haben da keine belastbaren Daten, aber vermutlich sehr unterschiedlich. Da gibt es einige Behörden, die da sehr weit sind, die auch gewisse Systeme auch schon einsetzen und andere Behörden, die da eben noch ganz am Anfang stehen.
Und Max hat es ja gesagt, also Behörden, die solche Systeme schon einsetzen, müssen eigentlich auch schon weiter vorne sein, was die Kompetenzen angeht, weil die KI-Verordnung eben genau auch das festlegt. Also Organisationen, die generative KI einsetzen, müssen auch dafür sorgen, dass die Mitarbeitenden über den entsprechenden Kompetenzbedarf verfügen. Also das ist tatsächlich in der KI-Verordnung auch festgelegt.
Und vielleicht, wenn ich auch noch eine Sache kurz ergänzen darf bei dem Thema Schulungen, weil was häufig vorkommt, ist natürlich, dass ein risikobasierter Schulungsansatz gefahren wird, wo quasi auf die Datenschutz- und sonstigen Risiken aufmerksam gemacht wird. Und das ist alles auch gut so und auch wichtig. Aber man sollte nicht vergessen, eben auch die Chancen auch entsprechend zu schulen und die Mitarbeiterinnen auch quasi in die Möglichkeiten von diesen Technologien auch aufzuzeigen und die positiven Anwendungsfälle auch entsprechend zu schulen. Also nicht nur quasi ein risikobasierter Ansatz, sondern auch den bisschen mehr ausbalancieren mit einem eher chancenbasierten Ansatz.
Ja. Und vielleicht auch geht's um Raum, oder? Also ich erinnere mich, als ich das erste Mal versucht habe, zum Beispiel eine Präsentation zu prompten und es hat definitiv viel, viel länger gedauert, als wenn ich das selber gemacht hätte. Also es geht ja auch ein bisschen um dieses, worüber wir hier oft sprechen, so Fehlerfreundlichkeit, Zeit, Raum, ne? Das ist ja auch wichtig wahrscheinlich.
Genau, ausprobieren, experimentieren, ja.
Ja, okay. Wir haben jetzt gerade über die verschiedenen Rollen gesprochen, also dass eben nicht jeder alles wissen muss und dass es gut ist, am konkreten Anwendungsfall zu arbeiten. Jetzt gibt's ja auch verschiedene Systeme und die bringen auch verschiedene Freiheitsgrade mit sich. Max, kannst du das nochmal erklären? Was ist überhaupt so ein Freiheitsgrad und warum ist das wichtig, eben auf das System auch nochmal zu gucken, weil das Auswirkungen auf die Kompetenzen hat?
Genau, ein Freiheitsgrad, den Begriff verwenden wir so, dass wir damit versuchen zu umreißen, wie viel Freiheit ein System den Nutzenden gibt in der Interaktion. Also beispielsweise kann ich frei wählen, was ich diesem System an Informationen reingebe, kann ich die Funktion frei wählen und dann kann man quasi grundsätzlich drei Systeme, man kann vier unterscheiden, aber wir machen die drei Hauptarten. Einmal quasi eine vorgegebene Nutzung, wo ich quasi weder Input noch Funktion frei wählen kann. Eine geführte Nutzung, wo ich den Input zwar frei wählen kann, aber das System beispielsweise eine Übersetzung, die immer einfach nur Deutsch in Englisch übersetzt. Da kann ich zwar den Input, den Text, den ich reingebe, immer anders auswählen, aber im Prinzip die Funktion ist vorgegeben. Und dann letztendlich die offene Nutzung, das sind quasi klassische, was wir jetzt heute unter Chatbots, also großen Chatbots, die auf großen Sprachmodellen basieren, verstehen. Da kann ich sowohl frei wählen, was ich dem System an Informationen reingebe, als auch was ich mit diesen Informationen machen will, ne? Und welche Funktion ich quasi von dem System haben möchte. Und je nachdem, wie dieser Freiheitsgrad ausgestaltet ist, also ob er quasi den Nutzerinnen eine höhere Freiheit gibt bei einer offenen Nutzung oder eine ganz geringe Freiheit bei einer vorgegebenen oder sehr geführten Nutzung verschieben sich die Kompetenzanforderungen. Also ein Nutzer muss natürlich mehr Kompetenzen haben bei Systemen, die komplett offen gestaltet sind, und weniger, wenn diese Systeme eine vorgegebene oder eine geführte Nutzung haben. Ja. In dem Fall ist es aber wichtig, dass diese Systeme, die Kompetenzen, die dann nicht bei den Nutzerinnen liegen müssen zwangsläufig, die müssen ja irgendwo anders liegen, weil das System muss ja trotzdem sozusagen wissen, was es tun darf, was es tun kann und so weiter und was es tun soll. Und die Kompetenzen, die dafür nötig sind, um das zu entscheiden, müssen dann eben nicht bei den Nutzerinnen liegen, sondern bei den Technikerinnen und bei den Entscheiderinnen. Ja,
bei den beiden Ebenen drüber sozusagen, ne, würde man
genau,
sagen. Oder die vorher kommen.
Vorher, genau.
Ja. Genau. Okay.
Also das hatte ich ja vorhin auch schon, glaube ich, versucht so kurz anzureißen, bei der Gestaltung des Systems. Ne? Also diese zwei Stellschrauben, einmal Gestaltung des Systems, einmal Nutzung des Systems. Und wenn ich die Kompetenzen eben bei der Nutzung des Systems möglichst gering halten will, brauche ich entsprechend höhere Kompetenzen bei der Gestaltung des Systems.
Genau. Und was noch einen Einfluss auf den jeweiligen Kompetenzbedarf hat, ist die Risikoklasse. Die haben wir eben auch einmal ganz kurz angesprochen, weil je höher die entsprechende Risikoklasse, desto größer sind auch die Anforderungen, die sich aus der europäischen KI-Verordnung ergeben. Beispielsweise in Bezug auf Haftung oder auch auf menschliche Aufsicht. Und das heißt, diese systemspezifischen Kompetenzen, das sind dann Kompetenzen im Bereich Ethik, Recht und Standards, also Rechtsvorschriften, technische Normen, Datenschutz, aber beispielsweise auch Nachhaltigkeit und auch die Fachkompetenz. Da steigen die Anforderungen, je höher die Risikoklasse. Und ja, das betrifft dann die systemspezifischen Komponenten, also die ich gerade genannt habe, für die jeweiligen Rollen, also für Nutzerinnen, Entscheiderinnen und Technikerinnen.
Ja, und dafür ist eben das Kompetenzframework sehr nützlich, weil man dann einfach mal diese ganzen Variablen so aufgeschlüsselt sieht, ne? Was sind alles Einflussfaktoren auf welche Kompetenzen brauche ich?
Genau, man weiß einfach, was muss ich im Blick behalten, was muss ich mir bewusst machen, wenn ich eben überlege, generative KI einzuführen.
Wir sind jetzt schon ziemlich am Ende der Folge und ich wollte dich aber nochmal ganz konkret fragen, also für alle Leute, die jetzt Lust haben, loszulegen mit diesem Kompetenzframework und ansetzen wollen, da wo wir gesagt haben, dass man eben ansetzen sollte bei den Basiskompetenzen. Wie bringt man das denn in Gang?
Na, das Allerwichtigste beim In-Gang-Bringen ist, dass die Schwelle zum In-Gang-Bringen möglichst niedrig ist. Das bedeutet, Angebote schaffen in der Organisation, sich sehr einfach mit dieser Technologie auseinanderzusetzen. Also entweder durch beispielsweise eine Kaffeepause, durch ein Mittagessen, wo diese Systeme eben nebenbei mal erklärt werden und die Möglichkeiten und Risiken bei der Nutzung aufgezeigt werden. Also das heißt, möglichst niedrigschwellig.
Also nicht gleich so ein fünftägiges Seminar ansetzen, sondern
genau,
so
nicht gleich mit der Kanone auf Spatzen schießen, sondern da geht es erstmal darum, wie der Name sagt, ganz grundlegenden Basis möglichst breit zu verankern. Und natürlich ist es da dann die Frage, inwiefern kann man sowas verpflichtend machen. Idealerweise wäre es, dass solche Veranstaltungen verpflichtend sind, um eben sicherzustellen, dass möglichst alle und nicht nur die Lust haben oder die sich eh dafür interessieren, bei solchen Veranstaltungen dabei sind, Also quasi auch remote. Also es gibt ja auch ganz viele wunderbare Online-Materialien schon.
Ja. Also man muss nicht das Rad neu erfinden. Es gibt Dinge, die sind schon da. Ne? Könnt ihr da irgendwas empfehlen?
Genau, also es geht ja erstmal darum, bei den Basiskompetenzen auch so ein bisschen die Denkräume aufzumachen und erstmal den Blick so ein bisschen zu weiten dafür, was ist auch generative KI, nicht nur, aber auch das. Und überhaupt, wo könnte ich die vielleicht überhaupt in meiner Organisation, in meiner alltäglichen Arbeit einsetzen und das eben möglichst niedrigschwellig und möglichst nutzerinnenzentriert zu gestalten, also vielleicht auch so verschiedene Learning Nuggets anzubieten. Max hat da gerade schon ein paar genannt. Die Datenlabore des Bundes machen da schon relativ viel. Die haben dann auch Tutorials, die haben irgendwelche Hilfestellungen oder Leitfäden, die man nutzen kann, um sich mal einfach vielleicht auch nur in 5 Minuten einfach so ein bisschen mal damit auseinanderzusetzen und da so ein bisschen reinzuarbeiten. Und wer schon relativ viel macht, auch für die gesamte Bundesverwaltung beispielsweise, ist das BMZ. Also die haben Webinare, wo es um verschiedene Datenthemen geht. KI und auch generative KI spielt da natürlich auch eine Rolle. Und die steht allen Mitarbeitenden der Bundesverwaltung, stehen die offen. Und die werden hinterher auch beispielsweise über YouTube bereitgestellt. Das heißt, auch von anderen Verwaltungsebenen, Länder oder Kommunen oder auch interessierte BürgerInnen können sich diese Tutorials angucken und sich ein bisschen aufschlauen zu generativer KI.
Mehr Input, mehr Kompetenz zu diesem Thema gibt's online unter öfit.de mit OE geschrieben. Und nächsten Monat gibt's natürlich wieder eine neue Folge von Restart Digital. Dann wieder mit meinem Kollegen Philipp Eins. Alle unsere früheren Podcasts, zum Beispiel auch den zum Thema Automatisierung des Verwaltungsverfahrens, findet ihr auf den gängigen Podcast-Plattformen, auf Apple Podcasts, auf Spotify und auf vielen weiteren Portalen. Da könnt ihr Restart Digital auch abonnieren. Ich bin Franziska Walser, ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.